gesagt, ich darf zum Anfang der Folge hier nicht so mit Smalltalk-mäßig mit dem Wetter einsteigen, weil wir das die letzten Mal so häufig gemacht haben.
Deswegen, reicht mal langsam, Alter.
Reicht mal langsam,
Bro.
Ich gebe auch keinen Fick mehr jetzt auf das Wetter. Ja, welcome to the culture, everybody. Wir sitzen wieder zusammen und ich habe richtig Bock auf die Folge, weil die Folge ist auch so, es ist mal ein bisschen was anderes, weil wir mal so biografisch mal auf einen der Hosts von The Culture eingehen. Wie der Titel schon sagt, wir haben ja noch keine Ahnung, wie der Titel ist, aber das wird dann da stehen. Und zwar wollen wir ein bisschen über die Graffiti-Kultur reden und wir haben ja in unseren Kreisen mit Leon jemanden, der großer Teilhaber dieser Kultur ist, sie selber ausgeführt hat, das auch immer noch tut, soweit es alles andere zulässt. Natürlich nicht mehr in dem Rahmen, wie das früher mal war, aber wie dieser Rahmen früher aussah, darüber wollen wir ein bisschen mit ihm sprechen und da bin ich sehr gespannt drauf. Erstmal ein trockenes Hamburger Moin in die Runde, Jungs.
Hello.
Moin.
Ja, Schmierfinken-Style, ne?
Schmierfinken-Style.
Mal ein bisschen in die Welt der Schmierfinken reinschauen. Ist natürlich mir immer ein Bedürfnis, die Graffiti-Kultur hochzuhalten. Und ich glaube ja auch das erste Mal, dass wir im Podcast ein bisschen über das Thema reden.
Ja, ich glaube auch. Du gehst wieder so ein bisschen zurück. Zurück am Block. Oh, apropos, Hafti. Ich bin wieder am Block. Nee, wie heißt der Track? Wieder am Block.
Wieder am Block. Liebe Leben.
Hammer.
Die liefert ja richtig ab gerade.
He back.
Wir haben es ja schon mal in einer Folge so ein bisschen angeteased, ne? So das weiße Album, Jones, du hast so ein bisschen gesagt, das war so, keine Ahnung, man weiß nichts Genaues, aber gefühlt irgendwie ein Mann mit Depressionen bringt dann so ein Album raus und deswegen hört sich das irgendwie so komisch an. Und jetzt mit das schwarze Album kommt, glaube ich, das, worauf ich eigentlich vorher gewartet habe. So auf diesen Hafti-Style, auf dieses brutale Hafti-Ding und trotzdem auch lyrisch so, dass du sagst, ey, ja, Mann.
Ich habe das Gefühl, er ist motiviert, habe ich das Gefühl. Ich glaube, er hat Bock zu zeigen, dass er noch am Start ist, so weißt du. Ich glaube, ihn nervt das ein bisschen vielleicht auch, die ganzen Kritiken der letzten Jahre, dass vielleicht Leute auch seine Vision nicht verstehen und er so, okay, ihr wollt wieder den brachialen 069 1999 einfach russisch Roulette und davor Haft so. Dann baller ich euch jetzt was ins Gesicht.
Ja, und das schon, also muss man sagen, die beiden Singles, ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber das ist besser als das ganze weiße Album, meiner Meinung nach. Also Lebe Leben ist einfach so, boah, Alter, dieser Beat und ach.
Es ist auch wieder, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, Bazazian ist wieder verantwortlich für die Beats und der Typ ist auch einfach eine krasse Maschine, ey. Das ist einfach auch unglaublicher Sound und ja, aber ich sag euch Jungs, meine These hat sich bewahrheitet, Alter, was gerade so zumindest, Sosa sagt gleich noch ein bisschen was zum Ami-Rap, aber was gerade in Deutschrap rauskommt, ist absolut, belegt meine These, dass einfach viele Leute ganz viel zurückgehalten haben und jetzt kommen die wirklich krassen Sachen, Audio 88 und Yesin Album, super stark inhaltlich, fand ich, Cool Savage Album, auf jeden Fall, zumindest für mich besser als erwartet, ne? Also so, ich bin ein bisschen müde diesem Savage-Style, aber da gibt's auch ein paar, also Brachland ist jetzt gerade die Single gewesen, richtig krass und
nur so ganz kurz, das, also an alle, also wir wissen, ich weiß, dass hier glaube ich nicht wirklich jemand zuhört, der Musikvideos in großem Stile dreht, aber Leute, bitte hört auf mit irgendwelchen Stories in Musikvideos, die nee, hört einfach auf. Also
Brachland ist peinlich.
Das Alter, ey, Alter.
Das ist richtig peinlich.
Also, Digga, nee, weißt so, du, das machen brauche ich nicht.
Ich bin ein bisschen hängen geblieben auf Slow Tie. Ich bin ein bisschen late to the party so, aber die letzten 2-3 Tage habe ich auf jeden Fall fast nichts anderes gepumpt. Und seine Visuals sind ja mal next level, Alter. Er macht's halt, er ist ganz anders. Er ist auf jeden Fall ganz anders.
Er wirkt auch irgendwie gut Psycho, ne? Für die Leute, die es nicht wissen, Slow Tie, UK-Rapper und hat jetzt auch gerade released und hat krasse Single mit Skepta draußen und ist einfach auch ein richtiger Charakter, ne? Also so ein richtig so jemand, wo man denkt, okay, du bist bestimmt ein netter Kerl, aber boah, der wirkt auch richtig Psycho, Alter. Also und aber zu diesem zurück zu dem Punkt, ich habe das Brachland, den Song eigentlich sehr gefeiert von Savage und auch das Intro vom Album Optik for Life richtig geil, ich habe immer noch, ich habe seit Monaten Ohrwurm von diesem Sido Nessie Savage Ding, dieses Dicker, was los mit dir, ne, so ich erkenne sie nicht wieder Dicker, was? So, das hat richtig meinen Kopf gefickt, aber dieses Videokonzept zu Brachland, also das ist wirklich so, ey, Alter, bitte lass das.
Also auch dann, still. Weißt du, so, ich meine, Savage ist eine absolute Deutschrap-Legende, manche sagen lyrischer Gold in Deutschland, völlig zu Recht, wo ich mir denke, so, Dicker, der kann doch ein, zwei Leute anrufen, die das beruflich machen, so. Acten. So, also weißt du, Moritz Bleibtreu zum Beispiel, klar, der war jetzt schon mit den Chelo Abdi und mit Ratar unterwegs und so, aber den kannst du doch einfach mal anrufen und da irgendwie ein, zwei Leute so, die es auch, also weiß ich nicht, aber für the love of the culture machen würden, sich da reinstellen, so in ein Savage-Video, wenn du irgendeine Art von gespieltem Intro haben willst, so, weißt du, so irgendwelche Vorblock-Achis, so, keine Ahnung, Hasuna Koch oder so, die einfach das beruflich machen und können und nicht halt irgendwie so, weiß ich nicht, so ein C-Ware, wo du dann echt, Alter, das ist so cringe. Anyway, der Song ballert also aber hart.
Der Song ballert hart, aber das, was wirklich, also vielleicht für die Leute, die das Video nicht gesehen haben, da stehen zwei Leute vor einer Hütte im...
Ein älterer Mann und eine junge Frau, um genau zu sein.
So am Ende der Welt und sagen dann und sagen dann irgendwie, hier soll er wohnen und dann kommen sie zu einem Savage in die Hütte und Savage ist sozusagen als alter Mann stilisiert und dann heißt es irgendwie, du musst wieder zurückkommen oder so. Also so ein bisschen so, fast schon so ganz, ganz schlechte John Rambo-Story. So. Und also hab ich kurz so dran gedacht. Und dann
legen wir auch so, Alter, legen wir auch so richtig wackes Mic so auf den Tisch und der guckt das dann so an und du bist so, Digga, mach doch einfach zwei, drei, mach's wie UFO oder mach's wie Luciano, zwei, drei Baba-Visuals, wo du vielleicht nicht direkt zu erkennen bist und du bist so, okay, ich weiß eh, dass es ein Savage-Song ist, so. Und dann, ja, perform einfach mit geilen Visuals. Und also, weißt du, zum Beispiel die 187er, so, oder General Shao Casado, der kriegt das immer auf so einem Level hin, dass du sagst, okay, so ein Intro oder so dieser Acting-Part in einem Musikvideo, der geht genauso lange, dass er mir nicht auf den Sack geht. So.
Ja.
So,
ja.
Also, weißt du, so ein Kolle zum Beispiel, Kolle-Musikvideo, der kommt irgendwie rein mit Farid, da machen sie irgendwie zwei dumme Sprüche und du hast Entertainment und dann geht aber auch der Song los. So, weißt du, das ist nicht so, Alter. Jungs.
Ey, es kann schon länger sein, es muss nur gut gemacht sein, ja, aber es ist halt so, ja. bei dem Savage-Ding ist halt so Cringe-Level 2000, ja. So, ist einfach digi. Ja.
Aber abgesehen davon, Sosa wollte ein bisschen was über Ami-Rap erzählen.
Ich hoffe, die Zuschauer sind ähnlich, Zuhörer sind ähnlich, ZuhörerInnen sind ähnlich excited wie ich, dass wir erstmal 5 Minuten über Savage reden. Ja, ich wollte über Pusheisty einmal kurz sprechen. Ja.
Über wen?
Pusheisty. Um Lil Durk zu zitieren, mit der bisherigen wahrscheinlich hyped Line des Jahres im Social Media Raum in Amerika. Poo Scheisty, that's my dog, but poo, you know I'm really scheisty. Und ja, wer es nicht kennt, Scheisty bedeutet, Scheisty ist so eine Art, er ist dreckig, er ist so ein abgewichster halt, so ein bisschen so. Und ja, er kommt aus Memphis und ist ein überraschend guter Rapper. So, er hat halt, ich dachte erst, es wird so ein One-Hit-Wonder, weil ich weiß nicht, ob der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin den Song mit Lil Durk kennt, Back in Blood. Das ist einer der most streamed Songs momentan in Amerika. Und genau, der hat jetzt die Scheiß-Die-Season sein Mixtape rausgehauen und ich dachte eigentlich, dass das wahrscheinlich ein One-Hit-Wonder ist. Und dann habe ich mir das angehört und fand's sehr gut. Sind auf jeden Fall einige coole Sachen dabei. Aber auch muss ich nochmal eine andere, gar nicht, glaube ich, bisher noch nicht erwähnt, Moneybagg Yo. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, aber Moneybagg Yo ist auf jeden Fall ein harter Spitter. Der hat richtig Bars. Das ist nicht nur so ein Trap-Artist, der nur über Promethazine und irgendwelche Erlebnisse im Trap redet, sondern wirklich auch über Sachen in seiner Seele. Da habe ich letztens auch viel von gehört. Ja, aber Pooh Scheißdi ist auf jeden Fall mal, kann man mal reinhören in die Scheißdi Season.
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, im deutschen Kontext ist halt der Name echt schwierig. Also, ja.
Ja, er ist auf jeden Fall ein Meme, so ein Walking Meme. Ich glaube, das ist auch gewollt, aber ja.
Okay.
Ja, ist ja ähnlich wie so Rapper wie Little Dicky oder so aus den USA, ne? Da gibt's Leute, die haben da keine Scham. Aber auf jeden Fall finde ich auch interessanter Act. Und ich glaube auch, dass in den USA gerade so eine Wave kommt, dass wieder mehr gerappt wird eigentlich. Sagen wir mal so, ich gebe das so 21 Savage und vor allem DaBaby ist für mich so einer, der das mitgepusht hat, aber auch viele andere Artists, so dass so diese ganz heavy, also natürlich gibt's immer viel Singsang, viel Autotune-Game, alles cool, aber es wird wieder mehr gerappt, habe ich das Gefühl. Es gibt wieder ein bisschen mehr Bars, natürlich alles auf einem Neo-Style, also nicht so hängen geblieben Retro, aber ja, irgendwie, es wird wieder mehr lyrical, es wird wieder mehr flow-mäßig gespittet, teilweise mit einem heavy auf Offbeat, so, da muss ich sagen, habe ich manchmal noch so Gewöhnungsprobleme, manchmal, wenn Leute so komplett Offbeat hängen, ne, so, das ist oft ja gewollt, aber es wird wieder mehr gerappt in den Staaten, habe ich das Gefühl.
Gehen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Habt ihr euch dieses Bushido-Signing reingezogen, Alter?
Alter.
Jean.
Ich
heißt der Jean und Sole?
Habe ich mir gegeben, ja. Also ich meine, gebe ich mir allein aus Interesse.
New Kids on the Block?
Habe ich mir gegeben. War mehr als solide, aber ich...
Findest du halt die Video an? Digga, ich fand das eine Vollkatastrophe. Also.
Ich fand das okay, aber ich... So, ich war so abgelenkt die ersten 1,5 Minuten, weil ich mir so, also so denke, es sind so irgendwie zwei Jungs, die so ein bisschen auch so in den Street-Shit kicken und ich frage mich so, wie kann man so als jemand, der diese Lane fährt, sich diesem Camp gerade anschließen, so, das verstehe ich nicht, ja, so. Und auch dieses Animus, Bushido, Babassat, Ding, für erste Single fürs Animus-Arm, ey, ganz ehrlich, so peinlich, Alter, so überpeinlich und alle, die da jetzt noch ja, King Bushido is back, drunter posten bei YouTube, ey, Opfer, sorry, Alter, ihr habt einfach nix begriffen, so, ich meine, klar, Authentizität, Rap, Kollege, bla, haben wir tausendmal drüber geredet, aber ey, gerade so Animus und Bushido sind für mich Leute, so, wenn ich Street-Rap-Fan auf dem Level wäre, sorry, Alter, das ist
das Letzte, was man hört.
Das ist das Letzte, was man hört, Alter. Es ist einfach, du brauchst so eine Rest-Authentizität brauchst du so und die haben einfach gerade Animus und Sushido.
Ich habe vorhin ein Video von ihm gesehen, wo er in aller Ruhe bei Instagram irgendwas erzählt zu Sonny Black 2 und dem Release irgendwann later this year und dass er sonst auch drauf scheißt, dass noch der Prozess läuft, bla 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 und er erzählt das dann da immer mit so einer totalen Ruhe. Und so ein bisschen in einer Selbstsicherheit und man fragt sich immer so ein bisschen so, okay, die Sachen, die man so in den Medien liest, die so in den letzten Jahren in seinem Leben so passiert sind, da wirkt er nicht so selbstsicher immer. Aber wer weiß, Bushido ist auf jeden Fall jemand, der es immer schafft. Wenn ich ihn höre, denke ich mir jedes Mal aufs Neue so krass, so Bushido ist halt wirklich nicht dumm. Einfach jedes Mal, wenn ich ihn höre, wenn er redet, merkt, er drückt sich gewählt aus auf eine Art und Weise, er weiß irgendwie, was er sagt und so. Aber er weiß scheinbar nicht immer so, was er tut, wie man an dem einen oder anderen Signing halt auch sieht, ja.
Ja, er ist halt ein Taktiker, er ist schon ein guter Taktiker, ein guter Chess-Player so, aber das Ding ist einfach, ja, so, wenn man, es kommt ja auch drauf an, mit was für einem Content du rausgehst, ne, wie so 6ix9ine, der dann irgendwie alle seine Jungs irgendwie verpfiffen hat und dann kommt er raus und redet immer noch von I'm the Streets und so, es ist einfach so, ey, the Audacity Boy, Alter, was geht bei dir so? Ist einfach diese himmelschreiende Fakeness, so, das kann ich mir nicht geben. Ich brauche da auf jeden Fall ein bisschen Realität und ja, Animus auch so ein Act, der einfach auch durch also ich stecke da nicht drin, aber der durch grenzenlose Illoyalität einfach auffällt, über Jahre in verschiedenen Camps und das raff ich nicht, wie man das feiern kann. So unabhängig, also zum Beispiel Animus ist ein Killer-Rapper, ne? Der hat richtig Bars und der kann richtig rappen, aber ich höre es mir nicht an. Also er hat zum Beispiel so ein Ding bei, glaube ich, Jam FM gehabt, wo er auch was auch Wellen geschlagen hat, weil er Leute gedisst hat. Ich habe mir das nicht mal angehört, weil es ist einfach so, ich will deine Bars nicht hören, Digga. Du kannst noch so gut rappen, es ist so, erzähl mir nichts von Street, so gar kein Bock. Und vor allem, weil es einfach ist, ne? Wenn du nicht Street bist, dann red doch über 999 andere Dinge, Alter. Also das macht mich auch teilweise richtig, das nervt mich richtig.
Das ist mal ein guter Tipp generell im Gangster-Rap. Wenn du es nicht bist, dann rap doch einfach über irgendwas anderes. Laber doch nicht immer denselben Scheiß wie alle und du, also ist eigentlich, ja, ist ein guter Tipp. Kann man gepflegt so weitergeben.
Auf jeden Fall. Ja, und ich bin sehr, sehr spät. Ich war auch richtig late to the party. Bin ich voll auf dem auf Young Kaffer und Küçük Efendi hängen geblieben. So ist echt, sagen wir mal, die Deutschraps Bee Gees, so mit der Hardcore-Autotune effektierten Kopfstimme und der Four-Chord-Melodie. Aber halt richtig geil, Alter. Keine Ahnung, ich habe es irgendeinen Abend angemacht. Das letzte Album, glaube ich, Ying und Yang heißt das. Und das sind so Tracks drauf wie Fibonacci Bres. Ich meine, allein der Name so, ey, richtig killer.
Man muss dazu immer sagen, ich finde das immer, also ne, ich habe das ja schon öfters mal gesagt, so dass so dieser neue Kram, natürlich gehe ich auch irgendwie durch die YouTube-Trends so einmal die Woche und gucke irgendwie, was kommt auf den Donnerstag Nacht beziehungsweise Freitagmorgen dann so. Aber wenn Sosa und Jones manchmal dann so ihre bis in 5 Minuten haben, so ey Digi, das musst du hören, dann gehen manchmal schon so Spotify-Tabs auf und die Mucke geht so los. Und ich höre das meistens auf dem Weg zur Arbeit oder zurück, beziehungsweise momentan kann er auf dem Weg zum Bäcker oder draußen bei einer Kippe. Und manchmal bin ich schon so, okay, wait a minute, was muss ich jetzt hier so, ne, also bei dem Namen so.
Das kann eigentlich nicht mein Shit sein, so. Nein, aber ganz kurz nur zu den beiden, Digga, die sind aber derbe visuell, so weißt du, und die machen, wenn wir gerade eben meintest du noch so von wegen an die Rapper man nicht immer über den gleichen Scheiß reden, so genau, und die beiden machen genau das eben auch nicht und sie sind eben auch mega kreativ musikalisch, so weißt du, das finde ich, also ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock 24/7 mir eine Kopfstimme anzuhören, die von irgendwie Diamonds und 808s rappt. Aber ja, keine Ahnung. Sehr witzig auf jeden Fall. Sehr, sehr stilvoll auch teilweise, finde ich, ey.
Okay. Stilvoll. So, jetzt muss ich eine Überleitung finden. Weil wir sind jetzt auch schon wieder hier 15 Minuten, ne? Mhm. Man muss dazu sagen, Leute, wir haben länger nicht gesprochen. Also unsere Aufnahmen waren in letzter Zeit immer geplant. Hat das immer nicht so ganz funktioniert, aus den unterschiedlichen Gründen. Und jetzt ist so ein bisschen so, ey, wir haben eigentlich voll viel Kram, über den wir reden wollen, aber wir haben der ganzen Folge ja ein Thema gegeben. Vielleicht können wir so links und rechts immer so ein bisschen abschweifen, aber wir wollen es auch nicht übertreiben.
Hat ja auch gewisse Schnittpunkte, sag ich mal so. Ja. Ne?
Thema Graffiti, Street Art. Das ist doch eigentlich auch schon mal der Entrance. What's the fucking difference between Graffiti und Street Art? Und eigentlich gibt's nur eine Antwort.
Na, welche Antwort gibt's?
Der ist none.
Ja, ich meine, es kommt drauf an, wie man fragt, ne? Also in meinem Kopf ist es zumindest so, dass so Graffiti tendenziell gesprüht oder gemalt ist und Street Art auch viel so mit Stencil oder mit gespannten Fäden oder irgendwelchen Kreide oder gehäkelten Bäumen oder also so, das ist, ne, aber
aber ist Graffiti nicht eine Street Art, würdest du sagen?
Ja, kann man schon so sagen, glaube ich. Also man kann sagen, dass die Hardcore-Graffiti-Dudes, so die für die würde es wahrscheinlich irgendwie sich wie Disrespect anfühlen, Street Art genannt zu werden, ne? Also das ist schon nochmal so eine. So gibt es schon Camps, die sagen irgendwie fuck Street Art, ich bin Graffiti-Bomber. So, ne? Mhm. Und aber wenn man da mal, sagen wir mal, sich mal ein bisschen von befreit, dann ist es alles Kunst im öffentlichen Raum. Und es ist alles, also ne, wir wissen ja gerade, Street Art kann halt auch unfassbar kreativ sein. Und auch eine Stencil Art ist jetzt nicht schlechter, nur weil du was ausschneidest oder weil du eine Vorlage hast oder so. Also ich glaube, alle Definitionen, die das wirklich versuchen, trennscharf zu trennen, so ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. So, ist einfach alles krasse Kunst und ist da entweder gute Kunst oder schlechte Kunst.
Dann lass uns doch mal irgendwie am Anfang anfangen. Wie bist du dazu gekommen eigentlich? So.
Ja, wie es auch meistens mit Rap so ist, du hast halt meistens einen Kumpel, der es vor dir macht, in meinem Fall halt auch einen älteren Homie und der konnte halt schon ein bisschen was und dann fand man das irgendwie super interessant und der hatte auch Graffiti-Magazine rumliegen und dann, ja, dann irgendwie kommt man da so langsam rein, aber es hat in der Tat richtig lange gebraucht, bis ich auch so die ersten Sachen gut hingekriegt habe. Also ich habe bestimmt zwei Jahre lang versucht, mein erstes Graffiti auf einen Zettel zu malen und bin gescheitert einfach, ne? Und malst dann teilweise auch in den ersten Sessions, malst du auch mal Buchstaben ab und von jemandem anderen und versuchst die dann zu verändern und so einfach überhaupt da erstmal reinzukommen, war nicht so einfach, weil, also ich bin auch nicht so übermäßig begabt im Zeichnen, muss ich sagen.
Okay, und jetzt muss man natürlich irgendwie sagen, das ist natürlich auch nicht vor 3 Jahren gewesen, sondern wann war das ungefähr?
Müsste so 92, 93 gewesen sein. Also meine wirklich aktive Zeit war so wahrscheinlich so 93, 94 bis 2001 ungefähr. Also wirklich illegales Graffiti. Jetzt habe ich mich eigentlich darauf beschränkt, die letzten Jahrzehnte auch schon vielleicht irgendwie paar legale Bilder mit den Jungs zu malen, so auf Barbecue-Level. Ganz, ganz, ganz entspannt. Aber natürlich bin immer noch hart verliebt in Graffiti und natürlich ab und zu mal überlegt man nochmal, soll ich nochmal und so, aber dann.
Ja, weil, also das finde ich irgendwo also für mich war das so das Interessante, weil ich mit der Seite der Kultur, abgesehen davon, dass du natürlich ab und zu irgendwo Pieces gesehen hast und sagst, ey, krass, oder gerade hier in Hamburg irgendwie mal Moses oder Olli so, OZ, war das irgendwie immer so, ja, okay, keine Ahnung, was da steht, so, ja, bunt, bla. Aber du hast dann quasi mir mal so eine Einführung gegeben, so, ne, verschiedene Crews und Tags und Namen und Bilder, die malen. Und auf einmal, wenn man dann so weiß, okay, auch in dem Raum, in dem wir uns bewegen in Hamburg, mal so links und rechts einfach guckt und dann Bilder sieht, so, die da eben schon seit 10, 15 Jahren hängen, so, und oder an der Wand sind, so. Okay, das ist die Crew, das war der Dude, nicht, dass du die Leute kennst, aber du verstehst auf einmal, okay, was sie da gemacht haben, versucht haben, so. Das andere war in Paris, da war eher so dieses Stencil-Gedöns und so, wo ich das erste Mal dann wirklich dachte, okay, krass, das ist auch ein anderes Level, also jetzt nicht als Deutschland, sondern das, was ich bisher kannte, einfach so, weißt du? Was ich spannend finde, ist irgendwie so der Gedanke, okay, jemand kommt zu, oder du, ne, ein Kollege von dir sagt, ey, das ist dope so, man fängt selber so an. Und jetzt mal ehrlich, wenn du das sagen kannst, wie viel ist wirklich, okay, ich will ein geiles Bild malen an einem Thrill, so, oder it's fucking illegal and we doing it at night and, weißt du, über Zäune gehen und so weiter und so fort.
Ja, hat natürlich schon einen Reiz, ne? Also in meinem Fall so mit auch 13, 14, 15 angefangen, ne? Es ist natürlich so eine Grenzerfahrung machen, gerade, also keine Ahnung, bin jetzt nicht übermäßig reich oder übermäßig arm groß geworden, sondern relativ normal, ne? So, und klar hatten wir irgendwie eine Hut nebenan und da gab es viel Stress und blabliblub, aber ansonsten so rein von meinem Elternhaus eigentlich alles ganz easy, ne? So, und dann suchst du einfach so, ja, Grenzerfahrung. Und das ist natürlich schon so nachts raus und ja, was Illegales machen, das ist schon geil, aber ist so eine, bei mir zumindest so eine Mischform gewesen. So, dass ich irgendwie auch schon einfach fasziniert damit war, dass die Leute irgendwie, wie die mal nachts so krasse Buchstabenkombinationen, farbig und nicht farbig, völlig egal, ne? So, also einfach diese. Ich fand auch einfach schon immer so diese Basic-Form von Graffiti, das Tag, so, ne, das fand ich immer schon unheimlich ästhetisch, so, wo Leute manchmal sagen, oh, das Tag ist ja voll hässlich, mal ein schönes Bild, ich kann mich halt total erfreuen an einem geilen Tag, so, weil dieser Flow der Buchstaben und so, ich fand das schon immer krass ästhetisch, so, und ja, zusätzlich ist einfach so, Graffiti ist ja, wenn du dich so anfängst mit Hip-Hop zu beschäftigen, so war ich kein Typ, der sich mit 13, 14 irgendwie auf eine Bühne gestellt hätte für einen Freestyle-Cypher oder ich war jetzt nie so sportlich, dass ich irgendwie Breakdancer hätte werden können.
Es ist einfacher reinzukommen wahrscheinlich, einfach so, ne, hey, ich probiere das mal aus und da kann ich keiner direkt auf einer Bühne judgen für so.
Ich mach das einfach mal, die ersten 10 Versuche draußen sind halt auch Katastrophe, da stehst du halt wirklich, muss ich erstmal dran gewöhnen, in der Nacht zu sehen, ist erstmal so, was ist das denn alles so?
Aber das würde mich mega interessieren, Digga, weil du hast ja erzählt, du hast erstmal wahrscheinlich lange geübt, jahrelang gar nicht, auch natürlich draußen getaggt oder so, vielleicht mal so, keine Ahnung, erzähl mal vielleicht auf der Schultoilette oder was weiß ich, aber gerade was mich interessiert, ist das erste Mal, wo du richtig rausgegangen bist, so die, oder so ein bisschen die Situation auch. Wie alt warst du und wie war so die overall Situation? So, wie hast du das gemacht? So?
Ja, ich hatte ja, wie gesagt, immer so einen etwas älteren Lehrmeister. Das war immer ganz, ich konnte mich immer ein bisschen anlehnen. Der konnte auch schon mehr, ne? So, Shouts an Sven. Und ja, wir sind dann irgendwie für mein erstes richtig illegales, also erstmal gehst du natürlich taggen, weil das geht einfach, ne? Also gehst du irgendwie auf die benachbarte Schule und schmierst einfach alles voll und hast erstmal einfach einen Rush und dann kommt dieser Aerosolgeruch dazu und die Nacht und so das ab, so das erstmal so eine gewisse Magie. Und als ich dann irgendwie, keine Ahnung, mit 14, glaube ich, oder 14, 15 so ungefähr mein erstes richtiges Bild versucht habe zu malen, da habe ich nach 20 Minuten frustriert alles schwarz gemacht. So, das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. So, ja. So überhaupt erstmal die Technik, die Nacht, totale Überforderung, irgendwie damals noch mit so einem Zettel in der Hand, so, hey, wie muss ich das malen? So, ne? Also mit so einer Vorlage, die du natürlich dann irgendwie so als bisschen Pro hast du am besten keine Vorlage in der Tasche, weil es ist ja auch ein Beweismittel und hast eigentlich deine Styles im Kopf so und am Anfang bist du eigentlich, hast gar keine Ahnung, was du da tust und ich glaube auch die meisten Graffiti-Leute werden, wenn die Karrieren früh enden, dann ist es eben so, dass du eben so völlig planlos am Anfang einfach gepackt wirst von irgendeinem Hausmeister und dann ist halt Game Over so, ne? Also wir haben halt auch einfach ja, dann irgendwie lange durchgehalten und auch Glück gehabt am Anfang. Ja, und Graffiti ist einfach so, es gibt halt einfach so verschiedene Leute, die Graffiti machen. Ne? Ich kenne Leute, die sind nicht mal, die haben kein Interesse an Hip-Hop, die hören irgendwie entweder Hardcore-Punk oder Rock'n'Roll oder Elektro und machen Graffiti. Also es muss gar keinen, die sehen sich gar nicht als Hip-Hopper in dem Sinne. Es gibt Leute, die sagen, ich will irgendwie Kunst machen. Es gibt Leute, die sagen, ich will damagen, ich will einfach nur destroyen, so am besten noch 10 Scheiben eintreten, während ich Graffiti mal. Mhm. Es gibt Leute, die reizt mehr das illegale, abweichende. Es gibt Leute, die reizt eher das, es gibt Leute, die haben so einen Revoluzzer-Film laufen, ne, so die auch politische Sprüche ne? An die Wände schreiben. Gerade in Deutschland, das erste Graffiti in Deutschland waren die linken Leute in den 60s und 70s, die einfach politische Sprüche geballert haben an die Wände, ne? So, das heißt, also erstmal die Motivation, Graffiti zu machen, ist einfach so krass unterschiedlich bei so vielen Leuten. Und es ist keine so kohärente Szene, wie man sich das eigentlich vorstellt, sondern es sind ganz, ganz verschiedene Leute mit ganz, ganz verschiedenen Filmen. Und ey, ja, bei mir, ich wollte das schon gut können. Ich wollte schon geile Buchstaben machen, geile Styles machen. Ich hatte da schon auch Bock drauf. Aber ey, klar, so als Teenie, so dieses, ne? Und Hip-Hop war, ihr müsst euch vorstellen, es ist 1994, ne? Hip-Hop ist nicht groß. Hip-Hop ist verdammt klein.
Es ist 1996.
Das ist wirklich was, wo du sagst, das mach nur ich und 2 Leute, die ich kenne, maximal. Und ansonsten ist das komplett deins. So, es ist wie nur so eine Spielwiese, die komplett dir gehört. Und das war eben vielleicht auch, also ich weiß gar nicht, ob ich heute im selben Alter, ob ich Bock hätte, Graffiti zu malen. Vielleicht auch nicht. So.
Ich würde super gerne weil das, was du eben gesagt hast, da ein bisschen auf der Metaebene rein. Weil die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe in der Vorbereitung der Sendung, so, ab wann, weil auch die Frage so Street Art, das hängt jetzt damit zusammen, was ist Kunst, wann beginnt das? Weil Graffiti, du hast es gerade selber gesagt, es gibt auch Leute, die wollen einfach nur zum Beispiel damagen. Und natürlich hat Graffiti sowieso in der Öffentlichkeit ja einen schlechten, grundsätzlich einen relativ schlechten Ruf, weil die armen Häuserwände sollen ja nicht alle vollgetaggt werden, sagen größtenteils eben ältere Menschen so. Aber wir wollen ja wahrscheinlich auch nicht, dass überall quasi alles vollgetaggt ist so. Aber wenn man sagt, okay, alles ist Self-Expression, so, das ist alles cool, dann würde das ja auch quasi schlussfolgern daraus, dass alle eigentlich die komplette City vollmalen dürften. So. Also Wisst ihr, was ich meine, so die Frage so ein bisschen?
Total. Ich glaube, da steckt halt richtig viel drin, ne? Also einerseits kannst du halt auch einen Standpunkt entwickeln, wo du sagst, ey, guck mal, die so als Kid in einer Großstadt oder auch in einer kleineren Stadt, wird das ganze Aussehen der Stadt hast du nicht, ist nicht unter deiner Kontrolle, ne? Du hast Häuserwände, du hast Werbeplakate, große Displays, du hast die ganze Stadt ist, das ist nicht, ne, da wird dir ganz viel ungewollt entgegengeworfen mit der riesen McDonald's-Werbung und so weiter und so fort. Und einfach mal zu sagen, also einfach zu sagen, die Wand da, heute Abend, und ich mach die bunt oder silber oder was auch immer, das ist halt auch eine Freiheit, dein Umfeld zu gestalten, wie es dir gefällt und niemanden zu fragen. Ne? So, das ist schon auch ein krasser Voll. Moment und einfach sich die Freiheit rauszunehmen, zu sagen irgendwie, das es hat ja auch, Graffiti ist ja auch, sagen wir mal, für mich so die realste aller Kunstformen, weil mit illegalen Graffiti gewinnst du gar nichts. Du hast wenig Applaus, du bist in der Regel so anonym, wie es geht, du riskierst irgendwie Leib und Leben und auch einfach krasse Strafen und wirst gejagt und ich meine, geschweige denn, ne, wir haben auch in einigen Hoods gemalt, da haben die Leute aus der Hood uns gejagt, also hätte es auch auf die Schnauze gegeben, wenn die uns gekriegt hätten. So, und das ist einfach so diese absolute Freiheit, das zu tun, was du für richtig hältst in dem Moment und niemanden fragen zu müssen, das ist schon enorm real. So, und ja, sorry, wie war, beantwortest du die Frage ein bisschen oder ist es,
naja, es geht mir so ein bisschen drum, schon, aber es geht mir halt so ein bisschen drum, so zumindest ohne, dass ich dazu eine Meinung habe, den Punkt zu machen, so wenn jetzt alles Graffiti, wenn alles, was Graffiti ist, okay ist, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn quasi die komplette Stadt voll getaggt ist, überall so, weil du kannst ja dann niemandem quasi seine Self-Expression verwehren, nur weil der nicht so gut sein Piece sein, was auch immer sein, malen kann, wie jemand, der es übelst drauf hat, so, weißt du?
Ich habe da eine ziemlich radikale Haltung. Es ist so, ich sag immer, besser schlechtes Graffiti als gar kein Graffiti, weil jeder muss anfangen. Jede muss anfangen. Klar wäre es wünschenswert, wenn es überall legale Flächen gäbe, aber normalerweise sind die legalen Flächen besetzt mit echten Burnern. Also ich hätte mich niemals, da wir in Ecke Bramfeld, Stalshoop, gab es ein paar Hall of Fames, ich hätte mich da niemals rangetraut und es hätte auch richtig Ärger gegeben, so, ne? Also auch richtig Ärger. Also Graffiti-Szene ist auch in Hamburg vielleicht noch weniger als in Berlin, aber es war schon immer echt auch aggressiv. Also du kriegst auf jeden Fall auf die Schnauze, wenn du das falsche Piece crossed. So, das ist, also war auch schon in den frühen 90s oder Mitte der 90s so. So, das heißt, es ist schon eine sehr, sehr roughe Szene auch. Und Respekt, zumindest in meiner Zeit, zählte viel. Am Anfang habe ich nicht mal Tags übermalt mit meinem Bild, weil ich einfach dachte, ich bin zu wack. So, ich habe auch gar keine Skills. So, und ich habe trotzdem mit meinen Jungs spät in der späteren Anklage stand mal oder auch im Zeitungsartikel stand mal irgendwie, ja, er hätte Kirchen besprüht und Autos und so. Und das hat mich dann auch tierisch aufgeregt, weil ich habe schon ein bisschen drauf geachtet, wo ich dran mal. Also ich habe ganz, ganz schon krass versucht, nicht an privat, also so, weißt du, so dieses kleine Eigenheim, das so eine Seitenwand hat, da habe ich eher nicht dran gemalt. Ich habe an keine Kirchen, irgendwie Gotteshäuser irgendeiner Art gemalt. Ich habe keine Autos besprüht, so, ne? Das waren dann schon in aller Regel irgendwie öffentliche Wände, Bauwagen, so, ja, so. Also deswegen, aber diese Moral, vermeintliche Moral oder diese Ethik innerhalb Graffiti ist natürlich dann jedem oder jeder selbst überlassen, die nachts rausgeht. Das heißt, es gibt natürlich schon Leute, so, gab mal so eine Crew, die ist auch Legendary Crew, ZK, Zerstörkommando, die haben halt einfach mal, keine Ahnung, sind einfach mal die Straße entlang, haben einen Tag auf jede Windschutzscheibe geballert und die Seitenspiegel abgetreten, so, ne, da, klar, musst du dich dann auch nicht wundern, dass du als Szene quasi so einen Stempel kriegst, wo Leute sagen, ey, das verstehe ich nicht mehr, was ist mit denen falsch? So. Mhm. Aber da sind wir wieder beim Thema. Es gibt einfach keine Kohärenz. Es gibt ein paar Regeln, aber die betreffen eigentlich eher so das gegenseitige Übermalen und so, ne? Also es gibt jetzt keine Regel, die heißt so, tag nicht an eine Kirche. So, das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, deswegen.
Ja, also was ich so witzigerweise in den letzten paar Jahren gemerkt habe, ist, dass du wie du sagst, diese Vielfalt von Graffiti, die schnallst du überhaupt gar nicht. Also wenn du dich damit nicht beschäftigst. Weißt du, was ich meine? Wenn du mal so links und rechts guckst, dann, ne, klar, ist, glaube ich, durch Banksy natürlich irgendwie, Begriff Street Art, hat das Ganze nochmal so eine ganz andere, krasse Awareness bekommen, wobei der natürlich hochpolitische Sachen macht, die auch seinesgleichen suchen, gefühlt. Nur gibt es diese Sachen auch im klassischen Graffiti, wenn man genau hinguckt. So, also so habe ich das in den letzten Jahren so ein bisschen gemerkt. Also, ne, das, als ich da in Kopenhagen war, bei Lars Pedersen heißt der Dude, der ist, also wie du sagst, auch an Charakteren gibt's der, also jeder Dude, der irgendwie Graffiti macht, ist ein gefühlt ein anderer gewesen, den ich kennengelernt habe. Lars Pedersen ist so 1,90 groß und sieht so ein bisschen aus wie so ein Hooligan, aber super korrekt. Und die haben in Kopenhagen, haben die so eine riesige 900 Meter lange Wand gemacht, auf der anderen Seite, wo einfach mal die komplette Evolution dargestellt ist. So, also vom Urknall bis hin zur Zukunft, Big Brother is watching you, so, ne? Mit, weiß ich nicht, 120 anderen Graffiti-Künstlern aus der ganzen Welt. So, aus Frankreich, bla 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 bla. Und dann auch unter irgendeiner Brücke an so einer Müllverbrennungsanlage oder an so einem Recyclinghof quasi so die Stadt verschönert und so Stadtgeschichte als Graffiti gemalt, so, ne? Also jetzt nicht im klassischen Sinne Graffiti, was du gesagt hast, Jones, oder wie du es auch gemacht hast, glaube ich, im großen Teil, sondern wirklich Bilder gemalt, so, aber mit Dosen, so, weißt du? Und das ist irgendwo, denkst du dir dann so, ja, okay, krass, das gibt es halt auch. Nur kriegt, oder zumindest war es, glaube ich, eine lange Zeit lang so, dass die Kultur und die Kunst an sich so diesen Stempel des Schmierfinkentums inne hat, weil die Leute auch nicht differenzieren dann, so, ne, weil es ja immer noch illegal ist, wenn du rausgehst, einfach in eine Wand bemalst, egal ob du jetzt einen zweiten Picasso hinmalst, am Ende des Tages ist es illegal, so, weißt du, wie ich meine? Da sind wir, glaube ich, in Deutschland auch wieder auf dem Territorium, wo der Deutsche ganz schnell sich die Hände reibt und sagt, ah, ist das verboten? Was?
Ja, einerseits schon, sorry, wenn ich nur unterbreche. Ja. Einerseits so, klar gibt's so diese krass, also einfach konservative Leute, die einfach das generell scheiße finden, egal was geht. Und dann gibt's aber so diese etwas sozial linksliberale Klientel, die dann aber trotzdem so eine komische Unterscheidung macht, natürlich auch, die ich auch total nachvollziehen kann, die mich aber immer aufgeregt hat, ne? Die gesagt hat, so, ja, aber das ist ja schön bunt, also bei so einem richtig schön ausgefeilten Piece und 18 Farben drin und noch ein Charakter, also einen bildlichen Charakter daneben und so weiter. Und ich sag halt, ey, einfach so, ich finde so halt Chrombombs auch total, oder halt einfach ein Chrom-Piece oder was Schnelles, finde ich halt auch total ästhetisch. Also ich habe einen ganz anderen ästhetischen Blick auf die Sachen als die Leute offensichtlich. Aber ich fand diese Unterscheidung schon immer so, ich mache nicht Graffiti, um dir zu sagen, das ist jetzt aber schön. Also so, ne, so ist so ein Running Gag eigentlich, in zumindest in meinen Kreisen, aber auch in, glaube ich, der Generellszene. Aber das ist ja schön bunt. So, ne? Also ja, das ist ja, also so da spielt halt einfach so eine bürgerliche Sicht von Ästhetik eine Rolle, ne? So, und
das passt gar nicht, also, zu Graffiti, so, ne? Das ist eigentlich konträr, so ein bisschen gegen das eigentliche antisystemmäßige Trainsbomben, einfach diese Mentality, so, weißt du? Weil
ich meine, es gibt ja ohne Ende richtig krass farbige, also, ne, so die ganzen Moses, Tubbs, Razor, ne, es gibt ja unfassbar schöne Bilder, aber sozusagen diese Ästhetik, also diese bürgerliche Kategorie, schön bunt versus nicht schön bunt, also es ist dann einfach so eine sehr, so, das ist kein, aus meiner Sicht kein Kunstverständnis in dem Sinne. So.
Ja, aber anders gefragt, wenn jetzt das, was Roman eben meinte, ne, diese 900 Meter lange Wand, wenn jetzt dafür 120 Graffiti-Artists aus der ganzen Welt zusammenkommen und die malen, ist das für mich ja eine geile Sache, ne? Aber es verschönert ja dann wieder für die mittlere, normale Gesellschaft quasi, das Stadtbild, und spricht das nicht eigentlich gegen so ein bisschen die Essenz von dem eigentlichen so Trainsbomben-Graffiti, so? Weißt du, was ich meine?
Ja, gibt's bestimmt auch nicht wenige Hardcore-Leute, die das so sehen, ne? So, ich mache da so keine große Trendschärfe draus. Das eine ist, also natürlich ist ja auch die schnellen Pieces, die du auf den Straßen, auf den Trains siehst, sind ja auch dem geschuldet, dass du unheimlich under pressure bist, während du sie malst. Die Verfolgung ist ja immens. wenn ich da irgendwie 3 Stunden Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich auch irgendwie farbige, ne, Multicolor-Sachen machen, aber ich habe halt einfach wenig Zeit heutzutage, illegales Graffiti oder auch damals schon illegales Graffiti zu machen. Aber nee, ein Stück weit ist es auch die logische Konsequenz. Ich meine, so, es gibt so Oldschool-Writer wie Dime oder auch Lumit aus München. Lumit ist mittlerweile Münchner Ehrenbürger. Ne? Der ist völlig angekommen in der Kunstwelt. Der macht da sein Ding. Und ich kann jetzt auch nicht sehen, wie der jetzt aus einer Hardcore-Bombing-Szene jetzt irgendwie böse disrespected wird, so, sondern es ist einfach was anderes. So, ne? Also wenn Künstler dann oder Künstlerinnen dann so diese ästhetische, legale Gallery-Kunst machen, na klar, das ist nicht Hardcore-Graffiti. Klar, Hardcore-Graffiti ist einfach auch Bombing. So, und
Evolution,
ja,
of Time.
Deswegen, ich spreche natürlich jetzt aus meiner Perspektive. Es gibt, wie ich meine, es ist eine sehr heterogene Szene. Es gibt garantiert Hardcore-Leute, die sagen irgendwie alles, was nicht, also es gibt Leute, die sagen, alles, was nicht auf dem Train ist, ist irgendwie nicht the real deal, so, ne? Also selbst wenn es schon illegal auf einer Wand ist, dann ist das schon nicht mehr das. Also da gibt es dann schon so eine Train-Writer-Elite, die dann nur sagt, Train ist das Wahre, und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen irgendwie nur Bombings sind das Wahre, und einige Leute sagen irgendwie Leinwände gehen und Kunstgalerien gehen gar nicht, so. Also da gibt es das gesamte Spektrum aus meiner Sicht, aber jetzt für mich persönlich ist das alles Art, und je nachdem, was du für ein Typ bist oder in was für einer Lebensphase du bist, wenn ich jetzt mit den Jungs an einem Wochenende Barbecue-mäßig mich treffe und ein legales Piece mal, dann will ich auch einen farbigen Burner machen, so. Dann will ich auch versuchen, es möglichst ästhetisch geil hinzukriegen. Also dann knall ich da auch nicht ein Bombing hin, so, weil das ist einfach, dieser Reiz ist eben ein anderer, so was Schnelles, Dirtiges zu machen. Deswegen, also es ist für mich ehrlich gesagt kein Widerspruch, aber klar, es gibt in der Szene viele Leute, die sagen irgendwie, naja, so ein Leinwandmaler, ne, was will der schon, so. Aber ja, ich glaube einfach, die Ältesten aus die erste und zweite, dritte Generation Graffiti-Leute, ne, ich habe gerade Dime, Lumit genannt, gibt verschiedene andere, ne, das sind da auch einfach Kunstlegends geworden, also Kunstschaffende, so, die sich einfach richtig etabliert haben, bei uns hier Cool Keats aus Hamburg, der hat die ganzen Eimsbusch-Visuals dann gemacht, als Eimsbusch groß war. Typeholics, so, da gibt's, es gibt so übel gute Leute, die dann einfach auch, ja, klar, können die dir wahrscheinlich ein dopes Bomb setzen, aber die machen halt auch geile Galleries, so, ne? Das, für mich ist das kein Widerspruch. Es kommt nur drauf an, in was für einer Phase du steckst und auf was du Bock hast.
Ist das schiefgegangen irgendwann auch mal bei dir? Also, so, ne, dieses illegale Game, 16 Jahre alt, 15 Jahre alt, 17 Jahre alt, die Nacht um die Ohren gehauen, irgendwie Rucksack voll mit Dosen, irgendwo, was weiß ich, wo, hinterm U-Bahn-Bahnhof rein, Bomben, wie du es gerade gut beschrieben hast, losgelegt, wir haben 2 Minuten. Ist das mal schiefgegangen?
Ja, safe. Und wir wussten auch, als wir es gemacht haben, wussten wir, irgendwann geht's schief. Ne? Also wir sind schon mit dem Film rangegangen, du kannst es nicht wirklich lange machen, richtig lange machen, ohne dass irgendwie du Kontakt mit Polizei hast. Das funktioniert einfach, das war uns klar. Entsprechend waren wir vorsichtig. Mein sozusagen Graffiti-OG hat mir auch einfach eine krasse Sicherheitskultur mitgegeben. Also auch gerade so 16, 17, ich bin nie betrunken malen gewesen. Wir haben immer geguckt, dass wir irgendwie nicht zu beraucht, zu high malen gegangen sind und einfach auch an den Spots auch erstmal hinsetzen, erstmal checken, gucken, wie, ne, wenn es Trains sind, wie die Sicherheitsleute sich verhalten, was für Intervallen es gibt, so all diese Geschichten. Deswegen hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich richtig ernsthaften Stress hatte. Aber es war natürlich dann zwischen 94, 95 und 2000 war es eben mehrere Dutzend Male richtig krass knapp, ne? Also du hast so Aktionen einfach, wo du entweder, du bist in einer nicht so netten Hood und dich jagen irgendwie so 5, 6 Leute mit Pitbulls, weil die nicht wollen, dass du sie in ihre Hood malst, und du bist einfach am Machen und plötzlich hörst du, ey, du Wichser, und dann sprinten sie, und dann bist du einfach auf, bist du auf Fluchtmodus, ne? Das ist ja was, was in der menschlichen Natur irgendwie, du bist so, du rennst und gefühlt um dein Leben einfach, ne? Durch die Nacht so. Und das sind krasse Erfahrungen. Da schaudert es mich jetzt noch, wenn ich drüber nachdenke. Oder einfach du malst so, guckst zurück und siehst halt irgendwie 10 Meter entfernt vor dir quietschenden Reifen hält ein Polizeiauto so und du bist erstmal, hast du eine kleine Schockstarre und dann rennst du los und also so wildeste Geschichten und
Ist es da nicht auch noch so irgendwo so dieses man macht das dann und also was jeder, also meine Meinung, jeder Künstler, der Kunst macht, will am Ende des Tages, dass sie gesehen wird. So, also weißt du, das ist eine Art des Ausdrucks und Ausdruck heißt, der muss wahrgenommen werden, weil sonst ist es kein Ausdruck, sonst ist es nur für dich. Aber ist es nicht dann auch gerade in dem Bereich und in der Szene, gerade in den Zeiten, in denen du das gemacht hast, wahnsinnig schwierig gewesen, weil man Sachen gemacht hat und 99% von den Leuten, mit denen man sich wahrscheinlich umgeben hat oder ne, zumindest ein Großteil der Leute, da überhaupt gar keinen Zugang zu hat und man irgendwie sagt, ey, Digga, ich habe da das krasse Piece gemalt, da und da, ey, voll der Hustle und bla bla und es ist da immer noch und geil und bla. Und um dich rum sind die Leute so, boah, toll.
Die sehen das halt gar nicht. So, ne? Also ich meine, dazu muss ich ein bisschen ausholen. So. Ich war halt zu der Zeit einfach ein ziemlich schüchternes Kind. Ich hätte mich, wie gesagt, nicht auf Bühnen gestellt und es ging für mich eher so darum, also erstmal glaube ich, dass Graffiti ist ja einfach ein ganz alter Impuls von Höhlenmalereien bis hin zu den Leuten, die in den Kriegen oder in auf den 50s irgendwie ich war hier irgendwo hingeschrieben haben oder im alten Rom oder so, ne? Also so dieses Bedürfnis, irgendwo was hinzuschreiben und was zu hinterlassen, ist irgendwie krass menschlich, habe ich das Gefühl. Das ist ein menschliches Bedürfnis offensichtlich. Und dann eben was zu machen, wo deine, also wir waren eine sehr tighte Crew, wir hatten irgendwie, dann gegen Ende waren wir ein paar mehr, aber so einfach, als wir sozusagen die ersten Kindercrews so mit 20, 30 wilden Verrückten durch hatten, haben wir einfach eine Crew gegründet oder mein Homie hat eine Crew gegründet, wo wir einfach 5 Leute waren und du wusstest eben, die 5 Leute, die geben dir Props, so, ne? Die sagen, ey, krasser Burner Jones oder halt, ey, voll verkackt oder was auch immer. Und das muss dir reichen. Wenn du da habe ich viel gelernt über innerer Kreis, äußerer Kreis und auf wessen Meinung ich einen Fick gebe und auf wessen nicht. So, und das hat halt was Identitätsstiftendes, sowohl in der Gruppe als auch für dich als so schüchterne, ein bisschen, sagen wir mal, namenlose Großstadtperson, ne? Du schaffst dir eine völlig alternative Identität. Das hat sowas wie so ein Batman-Phantomas-mäßiger Moment. So, ne? Das heißt, du bist morgens in der Schule, bist dieser schüchterne Typ, so, der auch jetzt nicht so der, ne, ich war jetzt kein Untergebutterter, aber ich war auch nicht so der Player oder so in der Schule. Das heißt, du hast dann irgendwie Farbflecken überall und Leute denken so, was ist denn das für einer? So, und ich sitze aber grinsend da, wissend, so, was ich getan habe die Nacht und ich habe daraus ziehe ich Stolz und Pride und so eine riesen inneres Selbstbewusstsein so, weil ich weiß, was ich gemacht habe und gerade weil ich weiß, dass alle anderen es nicht wissen, so, ne? Und das ist, glaube ich, auch ein krasses, also es ist so ein in Anführungsstrichen pädagogischer Moment von Graffiti, dass du so Dinge für dich machst und für einen eingeweihten Kreis einfach. Ja, das muss dir reichen, dass die das feiern und alle draußen sind nicht wichtig. So, oder es ist eher auch eine Anti-Haltung. So. Und Jahre später, wir waren dann sehr für uns und Jahre später sind wir natürlich auf die Szene gestoßen und dann waren wir sehr überrascht teilweise, dass Leute gesagt haben, oh Alter, das seid ihr, krass, ihr liefert ja seit Jahren ab. Und wir waren so, hä, sieht uns überhaupt irgendeiner? So, also wir hatten gar kein Maß, ob wir Fame hatten in der Szene oder nicht. Aber wir hatten schon ganz ordentlich, also jetzt, waren nicht die Top 3 Crew in Hamburg so, aber uns kannte man schon, ne? Und
wie siehst du das heute? Also die Vorstellung, du würdest es heute nochmal genauso machen, beziehungsweise mit dem ganzen Social Game und so, du bist ja auch, ne, bist ja immer noch mit den Leuten verbandelt von früher. Glaubst du, es wäre anders? Also gerade so diese Darstellung und so? Also, dass du sagst, ey, Peace gemalt und du machst ein Foto und lädst auf deinen Social-Kanal hoch, so mäßig?
Ja, ich glaube, dass sich das Game schon verändert hat. Zumindest, ja, die Crews haben Instagram-Accounts, ne? Da sind die nicht unbedingt mit Gesichtern drauf. Nee, ne? Klar, es ist immer noch illegale Malerei, aber natürlich die Selbstdarstellung ist eine andere. Wir haben auch, es gab Crews, die ja früher war die einzige Öffentlichkeit abseits der Straße, war halt Graffiti-Magazine, und es gab eben auch Crews, die haben da alles rein hingesendet, was sie so hatten, und wir haben da nie einen Fick drauf gegeben. Wir haben, wenn wir im Magazin auftauchten, waren wir doppelt stolz. Wir haben da aber nie was hingesendet und wir waren nie so Fame. Also diese Fame-Geilheit war nicht das, was uns angetrieben hat. Natürlich hat es was von, also allein dieses Ding, so du malst ein Bild und bist völlig verpennt und du fährst nächsten Tag mit dem Bus zur Schule oder so und dann guckst du raus und da ist, das hast du gemacht. So, das ist von dir. Und keiner weiß es. So, ne? Es ist so. Und wenn dir das Piece auch noch gelungen ist, ist das, ey, das hat deinen ganzen Tag so geil gemacht, so einfach so dieses, hey, ich hab's gemacht, so, weißt du, und klar, weil du auch einfach ein paar Jahre kämpfen musstest, bis du dieses Skill-Level überhaupt hast, in der Nacht schnell was zu produzieren, was dir im Nachhinein auch noch gefällt.
Das muss ich sagen, das finde ich immer krass, wenn du dir überlegst, keine Ahnung, du guckst dir mal so ein Whole Car oder ein Whole Train an, so, und gibt ja auch Videos, wie die Boys dann irgendwie Untergrund das Ding in, keine Ahnung, 60 Sekunden dahin bomben oder so, frag mich, also weiß ich nicht, wie lange sowas in der Regel dauert, aber da denkst du ja schon so, ey, heftig, ne, also weißt du, so mit Double Can dann da rum und so die Outlines und bist du, Alter, wie du sagst, ich krieg nicht mal auf Papier irgendwie ein anständiges Strichmännchen gemalt, so ungefähr.
Sind halt krasse Automatismen, ne? Also gerade wenn du mit mehreren Leuten dran bist, ich habe immer mit den Jungs, wir sind selten in so großen Gruppen losgegangen, sind immer 2-3 Leute max und oder manchmal 4, aber meistens 2-3, und dann hast du meistens wirklich, der erste zieht die erste Outline, der nächste ist direkt dahinter, füllt das Bild. Dann der Erste, der dann mit den First Outlines fertig ist, geht wieder an den Anfang, zieht sofort die Outlines, der mit dem das Fill-In gemacht hat, geht sofort, macht Effekte drumrum. Und wenn du schnell bist, kannst du irgendwie eine 10, 20 Quadratmeter Wand in 5 Minuten ballern, weil es einfach krass ist. Also du hast es irgendwann natürlich krass drauf, ne? Dass irgendwann bist du sehr schnell, wenn du willst, wenn das dein Anspruch ist.
Hast du irgendwann einfach gesagt, okay, I'm too old for this shit, oder war das so ein schleichender Prozess, oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich kann mir jetzt nicht mehr die Nacht um die Ohren kloppen, um irgendwie Pieces zu malen, so, oder?
Er war am Ende schon Hardcore-Bullenstress dann am Ende. also wie ich meinte, das Ding ging dann zwischen 94 und 2000 sehr, sehr gut eigentlich am Ende des Tages, weil wir auch sehr aufgepasst haben und auch Glück gehabt haben, einfach, muss man am Ende des Tages sagen.
Du warst ja auch einmal in der meinungsmachenden Zeitung Deutschlands hier, ne?
Ja, wir hatten einen Artikel in der Bild. Das war schon realer Shit. Kann ich gleich nochmal erzählen, wie das dazu gekommen ist.
Hast du den noch? Hast du den Artikel noch?
Klar, den habe ich noch, ja, ganz klar. Leon J. 19, einer der schlimmsten, der schlimmste Schmierfink Hamburgs.
Ja, da kriegt man wahrscheinlich auch Schulterklopfen, oder? Wenn man so ein Ding landet.
Ja, so, danke für die Blumen, aber ich wusste so, ey, ich wusste, es gibt irgendwie DSF, es gibt BASF, es gibt SN, es gibt DMA, es gibt so mindestens 8 Crews, 10 Crews, die deutlich über uns sind, so, also nur weil die Bild jetzt, nee, das hat auch einen Grund, warum sie das so geschrieben haben, ne, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, aber das ist das eine, und das zweite ist auch, warum ich es heute, selbst wenn es mal kribbelt, einfach nicht mehr machen kann, und was ich auch sehr respektiere, wenn so alte Writer immer noch richtig krass aktiv sind. Für mich ist das ein Young Man's Game, es ist so anstrengend, Graffiti zu machen, ne, so nachts raus und ey, die Kälte, der Stress, dieses Weg, also auch einfach dieses mal kurz präventiv wegsprinten, ne, so, wenn jemand, hey, so, ne, das passiert ja, es kann dir passieren, dass du dreimal rausgehst und dass du drei Nächte in Folge rausgehst, dass du dreimal in Folge sozusagen wegsprinten musst, wie ein Irrer, so, und du nichts gebacken kriegst, so, oder dass du kannst ja auch in einer Nacht 3, 4, 5, 7, 10 Pieces malen, dass du einfach irgendwie alles, was du machst, endet nur in Ärger und Stress und Rennerei und zerrissenen Hosen über Stacheldrahtzäune und liegst in irgendwelchen Büschen, Rosenbüschen rum, und also es ist einfach auch ein, also ne, die Leute sehen das Bild und auch in den Graffiti, deswegen ist sehr zu empfehlen für Leute, die immer so ein bisschen an das Lebensgefühl daran mal interessiert sind, die vielleicht keine Ahnung von Graffiti haben, Dirty Hands 3 gibt's, glaube ich, auch bei YouTube, ist so eine Reportage, die mal zeigt, nicht nur wie es ist, das Bild zu malen und wie das Bild dann aussieht, sondern was der, was da drumherum passiert, ne? So dieses Losgehen und den, die Stelle irgendwie observieren und da irgendwie erstmal aufs Gelände kommen über irgendwelche Zäune und einige Leute sind dann ja irgendwie, gehen auf Bahngelände und haben irgendwie Bahnerklamotten an und haben irgendwie die Bahnschlüssel, damit sie in irgendwelche Räumlichkeiten kommen und so. Also das ist einfach unfassbarer Aufwand. So, und deswegen würde ich es heute, hätte ich heute keinen Bock mehr drauf. So. Aber am Ende des Tages, also ich bin nie an der Wand oder beim Weglaufen von der Wand gefasst worden. So, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. aber Jungs von mir schon. Auch ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen. Wir haben mal, also am Ende waren wir, gab es eine Situation in Hamburg, wo es einmal gerade so ein bisschen so einen Rechtsruck gab. Also Ronald Schill, für die Leute, die es erinnern, hatte gerade sozusagen eine Koalition mit der CDU eingegangen und es war so ein sehr Law and Order-mäßiger Film, ging so durch die Stadt.
Hamburger Polizei greift jetzt richtig durch und
so, ne? Und Bild-Zeitung und bla und blub und so. Und dann kam es eben so, dass ein Kollege von mir einen Tag an der, oder ein Bekannter von mir einen Tag an der Wand hatte und bei dem, der hat eine Hausdurchsuchung gekriegt und dann haben die dem gleich, also weil wir in der Gegend eben super aktiv waren, haben die gleich gesagt, wer ist der? Den wollen wir. Und haben den richtig Schiss gemacht und haben ihm gesagt, irgendwie, ey, Alter, du, ne, haben den Eltern sonst was erzählt und die Eltern haben gesagt, du fliegst, ne, der war irgendwie auch 16 oder so, du fliegst raus, wenn du nicht sagst, wer das ist und so, ne, dann hat er mich verpfiffen. Das wusste ich aber noch nicht. Und dann irgendwann mal sind wir, glaube ich, sogar den Tag oder zwei Tage nach dem Malen bei einem Bild gewesen und haben das fotografiert auf dem Schulgelände und da waren gerade die Bullen da, um das Bild, die Anzeige aufzunehmen, dass da ein neues Bild ist. Und dann haben sie uns einmal so, was macht ihr denn hier? Und wir so, ja, wir machen nur Fotos. Ne? Aber diese zwei Dinge in Kombination haben dazu geführt, dass sie dann die Hausdurchsuchung bei mir rechtfertigen konnten. Und es gab halt ein, das gibt's auch heute nicht mehr, es gab eine Soko-Graffiti damals. Ne? Es gab wirklich einen sehr, sehr so einen übermotivierten Dude von der Soko-Graffiti, Manfred von Moyer hieß der.
Ist, Grüße gehen raus an Manfred, by the way.
Money, Alter, du hast es einfach nie geschafft,
ja, Bro. Ja, du hast es nie geschafft.
So. Und der hatte auch ein bisschen Personal Hate auf uns, weil in der Gegend, wo wir gemalt haben, ist der immer zur Arbeit gefahren mit seinem Fahrrad. So, ne? Also der hat, also ne, der hat, deswegen hat er, glaube ich, also unterm Strich haben sie meine Crew einfach sehr viel härter, sie wurden sehr viel härter angegangen von dem Gesetz als viele andere Crews. Weil dem, glaube ich, egal war, wenn irgendwie die 13er und die BASF-Leute irgendwie in Altona alles vollgeschmiert haben, aber so in seinem Hamburg-Ost wollte er das nicht. Ne? Das heißt, wir waren richtig, der hatte richtig Bock auf uns so. Und dann hat der alle Register gezogen, die du ziehen kannst, ne? Alle. So, der hat am Ende, der ist reingekommen bei mir, man merkt es gleich, der hasst mich, Alter. Der ist so, der hat richtig Personal Hate so und der hat dann. Naja, macht dann da die Hausdurchsuchung und mein Vater sagt irgendwie so, ja, sind sie jetzt durch und so. Und er sagt halt, nee, gleich kommt die Spurensicherung. Dann kam da so CSI-Motherfucker mit Handschuhen und haben Faserproben von jedem meiner Kleidungsstücke genommen und so Forensik gemacht. Ne? So, und der Anwalt, den ich dann später hatte, der hatte mir gesagt, ey, Alter, diese forensischen Dudes kenne ich nur so bei Mordfällen und so, was geht denn da ab? Und der Grund, warum er das gemacht hat, ist erstmal, weil er natürlich irgendwie versuchen wollte, Beweise zu finden, aber diese Forensik hat halt 150.000 Euro gekostet. Und hätte ich das Verfahren verloren, hätte ich das zahlen müssen. So, ne? Und das war halt es war einfach total übertrieben für so Sachbeschädigungen, einfach für Graffiti, war völlig irre. Und was der Typ auch noch gemacht hat, und das hat mir viel auch beigebracht, da reden wir jetzt mit den Jungs immer noch drüber, wenn manchmal in großen Zeitungen gewisse Themen rausgehen, dann wissen wir manchmal, wie es läuft. Nämlich, ich hatte mein Fall lag noch in der Bearbeitung und war noch nicht zur Anklage gebracht durch den Staatsanwalt. Da muss man zu verstehen, dass erst wenn ein Fall durch den Staatsanwalt angeklagt wird, erst dann ist es sozusagen ein öffentlicher Fall. Erst dann kann sozusagen berichtet werden. Aber Manfred von Moyer war schlau. Und er hat sozusagen die öffentliche Stimmung versucht, ein bisschen auszunutzen und Schill und Rechtsruck. Und er hat, ich bin mir sicher, dass es so war, dass er einen Kumpel bei der Bild-Zeitung angerufen hat und gesagt hat, ich habe hier zwei Jungs und wir müssen da mal ein bisschen Druck aufbauen. So, und dann bin ich in der Bild gelandet, den einen Tag, nächsten Tag mein Kumpel Thomson, bei ihm sogar mit einem, haben die Bildreporter sogar einen Fuß in die Tür gestellt bei seinen Großeltern und haben irgendwie Welle gemacht, dass haben den Großeltern Angst gemacht, dass sie, wenn sie das Bild nicht rausrücken, dass es dann Nachteile für ihren Enkel hat und so. Das heißt, er war auch noch mit dem Bild in der Bild-Zeitung und
Grüße gehen übrigens raus an Thomson.
Ja, Grüße an Thomson und der war halt einfach Druckerlehrling zu der Zeit. Die hatten alle eine Bild-Zeitung auf dem Tisch. So, es war einfach so richtig. Und jeder, der das Bild gesehen hat, hatte so einen kleinen Balken über den Augen. Es war einfach so, da, jeder, der Thomson kannte, wusste, das ist Thomson so, das ist Tobi so. Und dann, als mir das klar wurde, was das eigentlich bedeutet, so, ne, dass ein Ermittlungsbeamter mit jemandem von der Presse redet, da was lanciert, um öffentlichen Druck zu erzeugen, so, ne, da, ich habe in allen, also auch vor allem außerhalb Graffiti, eine Menge dieser Fälle in den letzten 20 Jahren gesehen und mittlerweile weiß ich, was da passiert. Also es hat mir unfassbar viel beigebracht drüber, wie öffentliche Meinung in diesen Fällen hergestellt wird, ne, so, und wie Leute Druck erzeugen.
Ich meine, es ist ja schon absurd, wenn du überlegst, also ne, natürlich Sachbeschädigung brauchen wir nicht überreden, so, aber irgendwie vier Hamburg-Kids im Alter zwischen, weiß ich nicht, 15 und 19 malen Graffitis so. Und dann werden da hier 150.000 Euro Steuergelder, damit da so eine Spurensicherung bei dir reinkommt und Faserproben nimmt, wie bei CSI so. Und dann die Bild-Zeitung berichtet darüber. Also, und in China fällt ein Sack Reisum, Alter. Also das ist schon, ich meine, man kennt, ja, wie du sagst, ne, wenn man sich mal überlegt, so dann gefühlt zumindest, links und rechts sieht man immer wieder solche Fälle, jetzt nicht auf das Graffiti-Thema bezogen, aber generell. Aber das war damals ja noch ein anderes Ding, so, weil da war ja auch noch, die Bild-Zeitung war ja auch noch Auflage und Meinungsmache, ich meine, ist sie heute immer noch, aber nochmal ein anderes Level, so, also wenn die sagen, ey, wir nehmen hier, klar, regionale Bild, aber wir nehmen hier eine Seite, so, um den Hamburg-Ost-Sprayer-Verbrechern da irgendwie den Beitrag zu spendieren quasi oder denen eine Seite zu widmen. Das ist schon krass. Also das ist.
Es zeigt halt, wie viel Effort, wenn sie möchten, sie auch da reinstecken können, Öffentlichkeitsarbeit so zu betreiben, ne? Mhm. Wenn sie quasi, ja, einfach in dem Moment Leon quasi beweisen wollen, öffentlich, dass er es war, ja, und das einfach brauchen als Erfolg, diesen Case in dem Fall. Ja, dass sie dazu ja, bösen Methoden da bereit sind.
Wie ist das ausgegangen? Also wie kann man, also woran hat die gelegen, dass du nicht in den Knast gegangen bist oder zumindest die 150.000 Euro? Also warum hast du gewonnen?
Waren am Ende sogar alles in allem 250.000 Schadenssumme. Das Verfahren war 3 Jahre schwebend. Das heißt, er hat natürlich drauf gesetzt, dass ich irgendwie nochmal, ich bin auch in der Zeit nochmal draußen gewesen, illegal nachts, aber ich hatte einfach Paranoia des Todes und da habe ich gemerkt, die Eier habe ich nicht, so das so durchzuziehen und nö, das ist eingestellt worden. Das ist nicht, ich habe nicht mal eine Gerichtsverhandlung gesehen, weil der Staatsanwalt am Ende gesagt hat, so sag mal, willst du mich verarschen, so, also, weil ich wurde nie in flagranti, es waren irgendwie, jemand hat gesagt, dass ich und so, es war einfach alles so mega konstruiert, aber ich sage euch, die Ermittlungsakten waren 3 Leitsordner, ne? Und da waren teilweise so konzentrische Kreise um mein Haus drum mit den Punkten, wo die illegalen Pieces angezeugt
wurden. Ach, hör auf,
und,
Alter.
Und in der Nähe meines Hauses, es wurde dann so ta 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 ta, und je weiter du weggingst. So
Bewegungskreise eines Serientäters.
Genau, und je mehr du weiter weggingst von meinem Zuhause, desto weniger Pieces wurden es und so. Also ich will euch sagen, ein Dorfmob im Mittelalter hätte mich gehängt. So, wenn du die Ermittlungsakten 10 Leuten gezeigt hättest, so dieses gesunde Menschenverstand-Ding, dann hätten die gesagt, der war's hundertprozentig. So, ne? Aber da, als Uli Hoeneß sozusagen und auch verschiedene andere Leute, der ist ja dann in den Knast gegangen, aber wenn Leute quasi so, man weiß, sie waren's, aber so aus Juristereigründen konnte man sie nicht schuldig sprechen, da rege ich mich halt nicht drüber auf, weil ich halt genau weiß, so das Glück hatte ich auch, ne? So halt Juristerei ist schon noch was anderes als so dieser Common Sense, ey, der war es einfach so, ne? So, deswegen, der hat schon alles versucht, was ging. Und ich bin's dann, es ist dann einfach fallen gelassen worden. Ich habe irgendwann einen Brief gekriegt, Verfahren ist eingestellt. Und ich hatte mich in der Zeit dann schon einfach sehr Rap gewidmet und bin einfach quasi umgesattelt auf eine andere kreative Form, hat da auch gemerkt, ich bin viel talentierter in Sachen Rap als in Sachen Graffiti. Bei Graffiti waren meine Jungs eben immer stark voran und ich musste mich anstrengen. Bei Graffiti, bei Rap war es dann umgekehrt, da konnte ich irgendwie mehr als die anderen, es lag mir viel mehr. Deswegen, das war am Ende auch irgendwie gut so, dass das so gelaufen ist. Aber in den 3 Jahren habe ich natürlich teilweise schlecht geschlafen, ne? Ich irgendwie Leute mit Pumpguns dich in deinen Träumen über die Gleise hetzen. So, das war schon so regelmäßige Psychoträume. Ja, aber es war einfach.
Rap in your name.
Es ist einfach so
das
krass.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort eigentlich.
So dieses Bedürfnis
nach. Das klingt wirklich wie ein perfektes
Schlusswort. So Graffiti ist ein Schrei nach Identität irgendwie, so, hey, ich bin da, so, ich bin nicht einer von 1,8 Millionen Menschen, so, sondern ich in Hamburg, sondern ich bin so, ne, das hat so ein Schrei nach einfach, ja, mich gibt es, so ein bisschen, ne, und dann.
Auf jeden Fall, mehr geht nicht.
Yes, yes. Ja, ich grüße auf jeden Fall die gesamte OTR-Crew.
Genau, wollte ich gerade sagen. Hau jetzt nochmal on a record. Anonym, wenn es sein muss. Nochmal Grüße raus an dem Old Cats.
Yes, Mann. Ja, da eben alles mehrfach verjährt ist, bin ich eben auch komplett frei, das zu erzählen. Ja, deswegen ich grüße die ganze OTR-Crew, meine Jungs. Und natürlich auch die befreundeten Gangs, ISK, Props an RSK, richtig real ones und Step, Ruine und all die anderen Homes aus der alten Gang, so AZR Crew, das sind auf jeden Fall die Boys und ich freue mich einfach immer noch über, ich freue mich, dass es Graffiti noch gibt, ich freue mich, dass so viele Leute noch aktiv sind, dass es immer noch einfach richtig viel Graffiti einfach gibt. Und dass sie das nicht totgekriegt haben, auch mit viel Sicherheitspersonal und irgendwelchen Oberflächen, wo es sich leicht runterwaschen lässt und all diesen Geschichten. So, das ist halt ziemlich geil, so einfach. Und ich halte es, wie gesagt, ich halte es für die absolut realste Kunstform der Welt, weil du wirklich nur bezahlst, ne? Also, so jemand wie, also ich kenne Moses nicht persönlich, aber Leute, die richtig viel Graffiti machen, ne? Die haben ganz oft richtig, das ist ein hartes Leben, so, ne? Du hast nicht viel davon. Du führst ein ganz, rein bürgerlich gesehen, ganz, ganz kleines, armseliges Leben, aber du bist der Gott in dieser Szene, ne? So, und wenn dir das reicht, ist cool. Ich habe irgendwann halt auch für mich bemerkt, so, diese Props dieser sehr kleinen Szene verändern mein Leben nicht mehr positiv irgendwann mit, ab einem gewissen Alter. Ich musste dann andere Dinge finden, die mich nach vorne bringen einfach oder die mir Motivation geben. So, aber halt die Leute, die wirklich, also guck mal, so auch These, DSF, der hat gemalt, er war heavy am Start, bevor ich angefangen habe und ist immer noch am Start oder auch Moses und Razor und so, das ist einfach, das ist unfassbar, was die an Energie haben, das da reinzuhauen, aber sie zahlen einen unfassbar hohen Preis. Also es ist einfach, du bist dann in Anführungsstrichen der Battler in der richtigen Welt, aber du bist der King in dieser Subwelt, so, ne? Und das macht Graffiti so real einfach, weil es ist eigentlich am Ende des Tages machst du es wirklich vielleicht aus einem obskuren Fame-Gedanken, aber eigentlich machst du es wirklich für die Kunst. Wohingegen du Rapper wirst, du kriegst Applaus, du hast die Chance, Geld zu verdienen, du auch als Breakdancer schöne Moves machen, Applaus, ja, yeah, alle finden dich toll, so, ne? Graffiti muss ohne das aus. Wenn du ein ernstzunehmender Graffiti-Writer bist, kennt keiner deine wahre Identität. Und ich glaube, einer der ersten Graffiti-Writer, die es in New York gab, Taki 183, sagte mal im Interview, es ist quasi, du bist ein Celebrity, aber komplett unknown. So, und das ist der Reiz von Graffiti. So, und das macht diese Kunstform so krass authentisch und so wahrhaftig im Sinne der Kunst. So, ne? Das ist einfach, es gibt nichts Wahrhaftigeres in meiner Welt, als ein Graffiti-Artist zu sein.
Und damit, ja, machen wir den Deckel drauf. Vielen, vielen Dank. Geiles Gespräch. Super spannend. Ich
könnte noch so viel mehr erzählen.
Ja, aber auf jeden Fall.
Ihr wisst so.
Wissen wir. Appreciate it auf jeden Fall. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Culture. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein.